Kapitel 7: Beziehungen, in denen einer den anderen ausnutzt und manipuliert. Wir lesen weiter im Buch Wölfe im Schafspelz, wie sie mit üblen Typen souverän umgehen, von George K. Simon. Beziehungen, in denen einer den anderen ausnutzt und manipuliert. Versteckt aggressive Menschen benutzen eine Vielzahl von Taktiken, mit denen sie erreichen, dass ihr Partner ihnen unterlegen ist. Natürlich sind immer zwei daran beteiligt, damit eine Beziehung funktioniert, und jeder muss für sein eigenes Verhalten die Verantwortung übernehmen. Aber versteckt aggressive Menschen gehen, wenn sie die Schwächen und emotionalen Unsicherheiten anderer ausnutzen, so schlau vor, dass fast jeder hinters Licht geführt werden kann. Menschen, die in einer Beziehung mit einem versteckt aggressiven Partner ausgenutzt werden, waren anfangs dem oberflächlichen Charme und den schönen Worten ihres Partners erlegen. Als sie dann den wahren Charakter ihres Partners erkannten, haben sie sich meistens sehr angestrengt und viel investiert, damit die Beziehung trotzdem funktionierte. Und das machte es so schwer, den Partner einfach zu verlassen. Die Frau, die ihren Mann nicht verlassen konnte. Janine fühlte sich für das, was sie plante, schuldig. Schon seit ein paar Tagen wurde sie von Schuldgefühlen geplagt. Sie wollte Bill verlassen. Sie hatte nicht vor, sich von ihm scheiden zu lassen, aber sie wollte Zeit und persönlichen Freiraum, um sich über einiges klar zu werden. Sie war nicht ganz sicher, warum, aber sie hatte das Gefühl, dass sie, wenn sie mit ihm in einem Haus zusammenbliebe, nicht klar denken konnte. Also beschloss sie, für eine gewisse Zeit fortzugehen. Während sie bei ihrer Schwester wohnte, die außerhalb der Stadt lebte, merkte sie, was für eine Erleichterung es für sie war, nicht durch die vielen Konflikte, mit denen sie sich gewöhnlich auseinandersetzen musste, belastet zu sein. Es war nicht so, dass es sie störte, ihrer zweimal geschiedenen Tochter zu helfen, deren vaterloses Kind aufzuziehen. Es war auch nicht so, dass sie ihren Sohn, nachdem der die Ausbildung am College abgebrochen hatte, aus seinem neuen Job hinausgeworfen worden war und eine Bleibe brauchte, im Stich lassen wollte. Aber sie hatte den Eindruck, immer nur zu geben, damit alles funktionierte. Jetzt war sie erschöpft und müde und musste auch einmal etwas für sich selbst tun. Sie fühlte sich erleichtert und gleichzeitig, wie immer, schuldig. Die größten Schuldgefühle hatte sie deshalb, weil sie Bill verließ. Sie hörte ihn davon sprechen, wie groß seine berufliche Belastung war, und er hatte auch wieder angefangen zu trinken. Allerdings nicht so wie früher. Vielleicht hatte Bill recht, wenn er sich darüber beschwerte, dass sie ihm nicht die Aufmerksamkeit und die emotionale Unterstützung gewährte, die er in letzter Zeit gebraucht hatte. Vielleicht hatte sie wirklich, wie Bill behauptete, in einer Zeit, als sie es sich eigentlich am wenigsten leisten konnten, zu viel Geld ausgegeben. Aber in den letzten Tagen hatte sie gar keine Lust dazu, ihn zu unterstützen, wegen der Art und Weise, wie er sich verhielt. Auch deshalb hatte sie Schuldgefühle. Am größten waren die Schuldgefühle, wenn Janine daran dachte, was passieren könnte, wenn sie Bill für immer verließe. Sie hatte schon mehrmals versucht, ihn zu verlassen. Für seine Genesung war das immer ein herber Rückschlag gewesen. Als sie versuchte, Bill dazu zu bringen, an einer vierwöchigen Entziehungskur teilzunehmen, lernte sie alles über Rauschmittelabhängigkeiten. Sie erkannte aber auch eine gewisse Logik in dem, was Bill sagte, nämlich dass er keine Beratung, Behandlung oder Treffen mit den anonymen Alkoholikern brauchte. Er erklärte, dass er nie viel trank, wenn am Arbeitsplatz alles gut lief, wenn mit den Kindern alles in Ordnung war und Janine ihm Halt gab. Bill hatte recht, dachte sie, wenn er betonte, dass er nur dann zu viel trank und die Dinge tat, die durch das Trinken in Anführungszeichen verursacht wurden. Zum Beispiel, dass er Wutanfälle bekam, anderen Frauen hinterherjagte und Janine betrog, wenn sie überlegte, ihn zu verlassen. Trotz der gewohnten Schuldgefühle war Janine davon überzeugt, dass es diesmal anders sein würde. Dieses Mal hatte Bill gesagt, dass er sie verstünde. Das hatte er zwar früher auch schon gesagt, aber dieses Mal hatte es sich wirklich ernst angehört. Er sagte ihr, dass sie, wenn sie Zeit für sich brauchte, sich diese Zeit nehmen sollte. Denn schließlich würde er sie ja lieben. Bill sagte ihr, dass sie sich keine Sorgen darüber machen sollte, dass seine Probleme am Arbeitsplatz immer größer würden, dass die Kinder im Moment viel Aufmerksamkeit bräuchten und dass er wieder häufiger zu viel trank. Vielleicht, so sagte er, würde sie ihn schließlich genauso vermissen, wie er sie jetzt schon vermisste. Zunächst war Janine so sehr damit beschäftigt, sich eine Wohnung und einen Arbeitsplatz zu suchen, dass sie kaum Zeit hatte, an Bill oder die Kinder zu denken. In der ersten Zeit rief Bill sie auch selten an, genau wie er es versprochen hatte. Er erklärte, dass der einzige Grund für seine inzwischen häufiger werdenden Anrufe darin lag, dass er meinte, es würde sie interessieren, was mit den Kindern los sei. Bei seinem letzten Anruf hatte seine Stimme gezittert und ziemlich schwerfällig geklungen, als er beteuerte, dass Janine sich um ihn und darüber, dass er sich jetzt immer häufiger betrank und vielleicht sogar bald seinen Job verlieren würde, keine Sorgen machen sollte. Er betonte noch einmal, dass er den tiefen Schmerz ihrer Trennung und die Probleme mit den Kindern am besten alleine bewältigen könnte. Schon nach wenigen Wochen hatte Janine wieder riesige Schuldgefühle. An dem Tag, als der Anruf vom Krankenhaus kam, war Janine völlig verwirrt. »Eine Überdosis?«, fragte sie sich. »Wie kann ich auf jemanden wütend sein, der eine Überdosis genommen hat?« Sie war sich nicht sicher, ob ihre Wut gerechtfertigt war und verlor sich deshalb immer mehr in Schuld- und Schamgefühlen. Nachdem sie gesehen hatte, wie Bill in dem Krankenhausbett lag, mit all den Schläuchen, die seinen Bauch hoben und senkten, spielte es keine Rolle mehr, dass der Arzt ihr sagte, dass die Menge an Schmerztabletten, die er genommen hatte, nicht ausgereicht hätten, um ihm ernsthaft zu schaden. Sie sah ihn nur an und stellte sich vor, welchen Schmerz und welche Verzweiflung ihn dazu getrieben haben mussten, so etwas zu tun. Wieder einmal glaubte sie, zu egoistisch gewesen zu sein. Bill brauche sie, dachte sie. Das gab ihr ein gutes Gefühl. Es gab ihr immer ein wenig Selbstvertrauen, wenn sie das Gefühl hatte, gebraucht zu werden. Er griff nach ihrer Hand. »Ich hatte nicht geglaubt, dass du herkommen würdest«, sagte er. »Aber ich bin froh, dass du bei mir bist. Eine Weile dachte ich, ich würde es nicht schaffen«, fügte er hinzu. »Aber jetzt, wo du wieder da bist, bin ich sicher, dass ich es schaffen kann.« Das perfekte Opfer. Als Janine den Anruf vom Krankenhaus bekam, war sie zunächst wütend. Sie konnte sich allerdings nicht erklären, wieso. Ihr Gefühl sagte ihr, dass Bill sie ausnutzte, aber er hatte ihr eigentlich nichts Konkretes angetan. Deshalb schob sie diese Gefühle beiseite. Ihre Wut wurde schon bald von den üblichen Schuldgefühlen überlagert. Deshalb sah sie in Bill auch nur das Opfer, nicht den manipulierenden Menschen. Wenn sie jetzt wieder zurückgeht und dort weitermacht, wo sie aufgehört hat, werden zwar ihre Schuldgefühle verschwinden, stattdessen sich aber schon bald wieder Frustration und Trauer breit machen. Das ist ein Teufelskreis, den sie schon viele Male durchgemacht hat. Bill wendet seine manipulierende Taktik, das Opfer zu spielen, mit perfekter Präzision an. Er weiß genau, wie man Mitleid erregt und seine Partnerin dazu bringt, sich als die eigentlich Schlechte zu fühlen, die ihn in der Stunde, als er sie am dringendsten brauchte, im Stich gelassen hat. Und Janine hat alle notwendigen Charaktereigenschaften, auf seine Taktik hereinzufallen. Sie findet es schrecklich, als Bösewicht angesehen zu werden. Sie möchte niemanden wehtun. In Wirklichkeit ist sie nämlich diejenige, die sich mehr um das Wohlbefinden aller anderen als um ihr eigenes sorgt. Als sie das Gefühl hat, egoistisch zu sein, wird sie von Schuld- und Schamgefühlen gequält. Die Kombination dieser Faktoren, Bills gespielte Opferrolle und das Scham- und Schuldgefühl, an das er appelliert, führen dazu, dass Janine prompt auf ihn hereinfällt. Bill ist gleichzeitig ein Experte darin, anderen die Schuld für sein eigenes Verhalten zu geben. Er beteuert, dass er seine Frau nur dann betrügt und nur dann Wutanfälle bekommt, wenn er zu viel trinkt und dass er nur dann zu viel trinkt, wenn Janine ihn emotional vernachlässigt. Er hat die perfekten Sündenböcke zur Hand, Janine und den Alkohol. Das Einzige, was noch destruktiver wirkt als Bills Gewohnheit, die Schuld auf andere zu schieben, ist die Tatsache, dass Janine ihm diese Masche sehr oft abkauft. Das Spielautomaten-Syndrom. Es gibt ein Syndrom, das sich in Beziehungen entwickelt, in denen ein Partner den anderen Partner ausnutzt und so manipuliert, dass, auch wenn dieser eigentlich ans Weggehen denkt, dazu getrieben wird, zu bleiben. Ich nenne es das Spielautomaten-Syndrom. Jeder, der schon einmal an so einem einarmigen Banditen gesessen hat, weiß, wie schwierig es ist, nicht weiterzuspielen, auch wenn man schon viel Geld verloren hat. Es gibt 4 Hauptgründe dafür, warum aus dieser Situation nur schwer herauszukommen ist. Erstens ist da der Reiz des Jackpots. Für die Chance, etwas sehr Wertvolles zu gewinnen, sind Menschen sehr oft bereit, eine zumindest anfänglich klein erscheinende Investition zu tätigen. Zweitens, die Frage, ob man etwas für seinen Einsatz zurückbekommt, hängt davon ab, bis zu welchem Grad man bereit ist zu reagieren. Verhaltenswissenschaftler nennen es das Verhaltensmuster der Verstärkung. Bei einem Spielautomaten muss man sehr oft reagieren, also in Klammern investieren, um überhaupt eine Chance auf Gewinnen zu bekommen. Drittens, erscheint immer mal wieder ein Joker oder ein anderer kleiner Jackpot und man gewinnt ein wenig. Das bestätigt einen in der Annahme, dass die Investition nicht umsonst war und dass man eine größere Summe nur dann gewinnen kann, wenn man mehr investiert. Viertens, wird man von der Maschine im Stich gelassen und denkt darüber nach, wegzugehen, steht man vor dem größten Dilemma. Wenn man geht, lässt man eine erhebliche Investition zurück, verlässt also nicht nur die Maschine, die einen ausgenutzt hat, sondern einen großen Teil von sich selbst. Es ist schwierig zu gehen, wenn für die investierte Zeit und die investierte Energie, außer einer zerstörten Illusion, nichts in der Hand bleibt. Man neigt dazu, sich selbst etwas vorzumachen. Wenn ich nur noch eine einzige Mark investiere. Am Anfang ihrer Beziehung verwöhnte Bill Janine und war ihr gegenüber besonders aufmerksam. Janine empfand das als Beleg dafür, dass er sie wirklich anerkannte. Sie genoss diese Anerkennung sehr. Schon bald wurde Janine allerdings bewusst, dass sie nur dann Aufmerksamkeit und emotionale Unterstützung von ihm bekam, wenn sie selbst sehr viel investierte, um seinen Wünschen zu entsprechen. Das heißt, wenn sie alle seine Bedürfnisse erfüllte, bekam sie hin und wieder einmal ein wenig von der Anerkennung, nach der sie sich so sehnte. Im Laufe der Jahre investierte sie eine Menge, um sich diese kleinen Belohnungen zu sichern. Das oben geschilderte Syndrom gab ihr die Illusion, alles unter Kontrolle zu haben, während sie in Wirklichkeit nur eine Marionette war. Doch jetzt hatte sie so viel investiert, dass es für sie sehr schwer war, ernsthaft darüber nachzudenken, Bill zu verlassen. Außerdem würde sie, wenn sie ihn jetzt verließe, eingestehen, dass sie jahrelang einen großen Fehler begangen habe und sich wahrscheinlich vor sich selbst schämen. Scham und Schuldgefühle sind für Janine ein riesiges Problem und machen es ihr noch schwerer, fortzugehen. Aggressive Persönlichkeiten auf dem Weg der Besserung. Der Fall von Janine und Bill, sowie viele spätere ähnlichere Fälle, haben mir gezeigt, dass die zentralen Vorstellungen über Heilungsverfahren bei echten Abhängigen genau die gegenteilige Auswirkung haben, wenn man sie bei aggressiven oder versteckt aggressiven Abhängigen anwendet, die unter Persönlichkeitsstörungen leiden. Solche Heilungsmodelle führen oft dazu, dass wir einen Menschen, der emotional unabhängig ist und andere missbraucht, als Opfer und Abhängigen betrachten. Nach den herkömmlichen Vorstellungen müsste man Bill als den Abhängigen und Janine als die Co-Abhängige betrachten. In den letzten Jahren haben eifrige Rechtsanwälte das Co-Abhängigkeitsmodell um jede Art von zwischenmenschlicher Abhängigkeit erweitert. Bei einem so stark ausgedehnten Rahmen ist fast jeder in irgendeiner Form co-abhängig. Natürlich gibt es tatsächlich Fälle von echter Abhängigkeit und Co-Abhängigkeit, doch sie sind nicht so häufig, wie viele behaupten. In vielen problematischen Beziehungen gibt es eine emotional unabhängige, missbrauchende Partei und eine Partei, die unsicher ist und mit übermäßiger emotionaler Abhängigkeit zu kämpfen hat. Bill hat eine aktiv unabhängige, in Klammern aggressive, schikanöse Persönlichkeit. Janine ist nicht co-abhängig, sondern schlicht abhängig und das ideale Opfer. Bills aktiv unabhängige Art und Weise, mit bestimmten Dingen umzugehen, zeigt sich in praktisch jeder seiner Verhaltensweisen. Er hat immer selbstständig gearbeitet, weil er es verabscheut, jemanden Rechenschaft schuldig zu sein. Wenn er und seine Geschäftspartner Golf spielen, dann fährt immer er das Elektroauto. Was auch immer wir über die langfristigen Folgen seines Alkoholkonsums denken, angeblich will Bill immer auf sich selbst Acht geben. Unbemerkt hatte er vorsorglich ein geheimes Bankkonto eingerichtet, um damit einige seiner Geschäftsreisen mit Gleichgesinnten zu finanzieren. Außerdem unterhält er ein kleines Apartment, in das er sich regelmäßig mit einer ganzen Reihe von weiblichen Bekanntschaften zurückzieht. Obwohl seine Taktik, den sehnsüchtigen Ehemann zu spielen, ihm den Anschein gibt, als wäre er von Janine abhängig, hat sein Wunsch, dass sie bei ihm bleibe, lediglich praktische Gründe. Bill ist ziemlich wohlhabend und hat kein Interesse an einer gerechten Trennungsvereinbarung. Ihm ist es lieber, Janine im Schlepptau zu haben und seine Ausschweifungen geheim zu halten. Vorausgesetzt, dass Bill keinen Fehler macht, kann er so ein unabhängiges Leben führen. Nun könnte man natürlich anführen, dass Alkoholabhängigkeit ein Zustand sei, der nichts mit emotionaler Unabhängigkeit oder Abhängigkeit zu tun habe. Meine Erfahrung zeigt jedoch, dass Menschen, die andere missbrauchen, ein ähnliches Verhaltensmuster bei allen Objekten zeigen, mit denen sie in irgendeiner Beziehung stehen. Dazu gehören auch die von ihnen gewählten Rauschmittel. Bill hat nie die Kriterien eines echten Alkoholabhängigen erfüllt. Seine Trinkgewohnheit entspricht eher dem Muster eines Gelegenheitstrinkers. Nach den vorliegenden Tatsachen zu urteilen, missbraucht Bill nicht nur den Alkohol, sondern auch Menschen. Meine Erfahrung und die Erfahrung von immer mehr Fachleuten auf diesem Gebiet hat gezeigt, dass man bei Menschen mit aggressiven Persönlichkeitsstörungen, mit Behandlungsmethoden, in denen sie als Abhängige behandelt oder betrachtet werden, sehr schlechte Ergebnisse erzielt. Als Janine versuchte, Bill dazu zu bringen, sich in Behandlung zu geben, was er tat, um sie zu besänftigen, wies man ihn in eine normale Klinik für Alkoholabhängige ein. Die Behandlungsmethoden dort basieren auf einem 12-stufigen Heilungsprozess. Diese Methode ist für jede aggressive Persönlichkeit ein Gräuel. Zuzugeben, dass diese in irgendeiner Weise machtlos ist, widerspricht ihrer tiefsten Überzeugung. Dass sie ihren Willen und ihren Lebensstil einer höheren Macht unterordnen soll, stößt bei ihr auf völlige Abneigung. Von solchen Menschen zu verlangen, dass sie sich selbst als Abhängige betrachten sollen, obwohl sie ihr ganzes Leben lang ihre aktive zwischenmenschliche Unabhängigkeit gepriesen haben, ist unmöglich. Wenn sie zu einer solchen Kur gezwungen werden, ist es gut möglich, dass sie immer das Richtige sagen, damit die anderen sie zufrieden lassen, aber tief in ihrem Inneren akzeptieren sie nur selten die zentralen Elemente solcher Heilungsmethoden. Wie viele unsichere Persönlichkeiten fühlt sich Janine zu Bill hingezogen, weil seine zuversichtliche, unabhängige Art ihr ein Gefühl der Sicherheit gab, wenn sie mit ihm zusammen war. Sie hielt von sich und ihrer Fähigkeit, alleine zurechtzukommen, nie sehr viel. Für ihr Selbstwertgefühl war es wichtig, dass jemand anderes ihr Bestätigung und Unterstützung gab. Und so war sie von Anfang an ein leichtes Opfer für jede Art von Ausbeutung. Janine passt besser in das klassische Abhängigkeitsmodell. Die zentralen Elemente der traditionellen Heilungsmethoden für Abhängige sind ihr wie auf den Leib geschnitten. Da ihr Selbstwertgefühl davon abhängt, dass sie von Bill Bestätigung bekommt, dass er sie wertschätzt, ist sie von ihm abhängig. Darüber hinaus kann sie das, was ihr schadet, nicht aufgeben, weil sie sich an die schmerzhaften Aspekte ihrer Beziehung gewöhnt hat und weil sie noch immer etwas von dem aus der Beziehung bekommt, was sie so verzweifelt braucht. Im Laufe der Zeit wurde Janine immer toleranter und so musste auch das Maß an Missbrauch größer werden, damit sie genügend Schmerzen empfinden konnte, um die Abhängigkeit durchbrechen zu wollen. Als sie versuchte, sich davon zu lösen, hatte sie psychische Entzugserscheinungen. Eine gestiegene Toleranz und Entzugserscheinungen sind die eigentlichen Merkmale einer echten Abhängigkeit. Menschen wie Janine sind bei den anonymen Alkoholikern oder anderen sogenannten Selbsthilfegruppen für Co-Abhängige gut aufgehoben, weil ihre Verhaltensmuster im Gegensatz zu dem ihrer Partner sehr dem traditionellen Abhängigkeitsmodell entsprechen. Und manchmal lösen sie einen emotionalen Knopf aus, der ihnen so viel Schmerz bereitet, dass sie genug Energie sammeln, die nötigen Schritte zur Heilung zu unternehmen. Gemeinsamkeiten missbräuchlicher Beziehungen. Ein Teilnehmer einer meiner Workshops fragte mich, warum Bill, wenn er nicht in gewissem Maße auch co-abhängig von Janine war, so sehr darum kämpfte, sie nicht zu verlieren. Meine Antwort lautete, dass Bill es als aggressive Persönlichkeit einfach verabscheut, etwas zu verlieren. Etwas verlieren heißt eine Macht und Überlegenheitsposition aufgeben. Und in jeder Beziehung, die Bill eingeht, möchte er der Überlegene sein und alles unter Kontrolle haben. In jeder missbräuchlichen Beziehung ist die andere Person nie das wahre Objekt der Begierde für den dominanten Teil, sondern lediglich die überlegene Position. Jedes Mal, wenn Janine sich stark genug fühlt, daran zu denken, Bill zu verlassen, ist das Machtgleichgewicht gestört. Das ist der Zeitpunkt, zu dem Bill in die Schlacht zieht. Er kämpft nicht um die Frau, die er liebt oder braucht, oder nach der er sich sehnt. Er kämpft darum, der Überlegene zu bleiben. Das war Kapitel 7. Beziehungen, in denen der eine den anderen missbraucht. Und das nächste Kapitel 8, das manipulierende Kind, kommt dann in der nächsten Folge.